Gute Pflege? Keine Frage. Das sind die großen Momente und kleinen Herausforderungen. Denn Altenpflege braucht Mut, Empathie und Überzeugung. Und Menschen, die dafür gemacht sind. Wir freuen uns auf euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hatten euch ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass es dieses Jahr ein paar Überraschungen gibt, die auch mit neuen Stimmen, neuen Gästen im Podcast zu tun haben. Und erstmal hört ihr jetzt mal nur eine Stimme, weil ich bin nämlich auch heute ohne den Chris hier. Das ist schon mal die erste Veränderung, die für diese Folge stattfindet. Und dann haben wir noch eine zweite Stimme hier. Jetzt weiß ich nicht, ob ich euch an der Stimme raten lassen soll, wer es ist. Die würdet ihr sicherlich auch erkennen, aber ich nehme es mal vorweg. Ich freue mich total, dass wir heute in der Folge zu Gast haben, die Elke Eckert, unsere Vorsitzende der Geschäftsführung. Sehr schön, dass du heute da bist, Elke.
Ich freue mich auch, da zu sein. Grüß dich an, Christine.
Richtig schön, dass wir heute sprechen, das erste Mal im Podcast. Mhm. Und wir haben gedacht, das ist eigentlich ein super Zeitpunkt. Du bist jetzt seit Anfang des Jahres, also seit etwa 90 Tagen, wenn die Folge rauskommt, CEO oder wie wir eben auch sagen, Vorsitzende der Geschäftsführung bei der Evangelischen Heimstiftung. Und wir haben einige Themen vor. Ich glaube, es wird so ein ganz guter Mix aus allem, was die Heimstiftung betrifft, was die letzten Monate betrifft, was die nächste Zeit betrifft. Wir haben ein paar spannende Themen vor. Bevor wir damit aber einsteigen, Elke, habe ich mir was überlegt. Und zwar, sehr viele im Unternehmen kenne ich natürlich, aber nicht jeder hat vielleicht schon persönlich mit dir gesprochen oder kennt dich von der Mittagspause oder wo man auch mal so ein bisschen plaudert. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen eine Schnellfragerunde zum Start. Ich sage immer entweder oder, zwei Begriffe, und du entscheidest einfach ganz spontan aus dem Bauch raus, wenn du dich entscheiden musst, also beides geht nicht, entweder oder. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Wir fangen ganz früh morgens am Tag an, auch wenn gerade nicht mehr ganz so früh ist, wenn der Wecker klingelt. Snooze, also weiterklicken oder direkt aufstehen?
Zweimal Snooze.
ist es eine erprobte Methode mit dem zweimal?
Unbedingt. Zweimal Snooze und dann werde ich wach und dann kann ich aufstehen.
Genau. Und da ist ja vielleicht noch entscheidend, wie lange geht so ein Snooze dann?
Bei mir sind die 5 Minuten jeweils. Also das heißt, ich brauche 10 Minuten, um wirklich wach zu werden.
Ja, das ist sportlich eigentlich, oder?
Ja, finde ich auch, ja.
Sportlich, also 10 Minuten kann man gut machen.
Allerdings im Moment gerade nicht nötig, weil ich wach bei jedem Vogel auf, der um 5:30 anfängt zu pfeifen.
Ja, okay. Wenn wir dann aber uns von dem Wecker mal verabschieden, aufstehen oder ausschlafen?
Unbedingt ausschlafen. Und am Wochenende ohne Wecker.
Ja. Sehr schön. Wenn wir dann weiter in den Tag gehen oder ganz grundsätzlich, drinnen oder draußen?
Bei schönem Wetter viel draußen. Mhm.
Wir biegen ein bisschen ab in ein anderes Thema, und zwar WhatsApp oder SMS.
Beides darf ich nicht, dann ist es... eher WhatsApp.
WhatsApp oder Anruf?
WhatsApp.
Das hat sich irgendwie etabliert, oder?
Definitiv, ja. Und man schreibt schon eine WhatsApp, ob man danach telefoniert.
So kenne ich es auch. Ja. Chips oder Schokolade?
Gummibärchen. Ja, keins von beidem.
Okay, aber wenn wir jetzt auch nochmal auf die Schokolade zurückkehren, weil ich weiß, ja, du kaufst zumindest manchmal gern Schokolade.
Ja, das stimmt, aber eher für euch.
Und ich ahne die Antwort, aber Milka oder Rittersport?
Rittersport. Also ein Mensch, der im Nachbardorf aufgewachsen ist. Also der braucht so viel lokal.
Der ist emotional verpflichtet.
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Streaming oder lineares Fernsehen?
Lineares und vorrangig aber Mediathek.
Mhm.
Okay. Weil die also Dinge die zu Mittel, Uhrzeiten kommen, Mittelweg. Wo ich keine Zeit habe.
Ja. Genau. Okay. Fernsehen oder Zeitung?
Viel Zeitung.
Wenn du eine Sache vor dir hast, würdest du eher nach Namen sortieren oder nach Datum?
Eher nach Namen, weil ich einen engeren Bezug zu den Menschen habe als zu Daten.
Mhm. Wir sind schon fast am Ende. Früh anfangen oder lange bleiben?
Lange bleiben, spät anfangen.
Da kam wieder die Vorliebe zum Ausschlafen durch.
Genau, unbedingt. Und kann nicht ich vor 8 in der Lage sein zu arbeiten.
Kann ich absolut genau. Verstehen. Dann kommt die letzte Entweder-Oder-Frage, bevor wir in das Gespräch richtig rein starten. Und zwar, das ist eine sehr große Frage, bleiben oder gehen?
Das ist echt schwierig, weil es ganz auf die Situation ankommt.
Total.
Die Dinge, die ich gerade im Kopf habe, ist eher gehen.
Mhm. Mich hatte eine Situation im Kopf, als ich mir die Frage überlegt habe. die definitiv auf Bleiben steht, weil ich habe die in dem Zusammenhang gedacht, dass du einfach seit 27 Jahren in der evangelischen Heimstiftung bist und da, glaube ich, nicht an Gehen gedacht hast.
Definitiv, kein einziges Mal. Das Gehen war gerade eher bei der Vielzahl der Termine.
Auf jeden Fall.
Die ich gerade umtreiben,
genau. Ja, das ist ja das Spannende an der Frage, weil natürlich lässt sich es gar nicht allumfänglich beantworten. Aber um mal einmal vorne anzufangen, du begleitest tatsächlich die evangelische Heimstiftung seit 27 Jahren, wenn ich es richtig nachgerechnet habe.
Tatsächlich, seit 99, ja.
Ja. Und deswegen gibt es natürlich nur eine Einstiegsfrage und die ist, hättest du geahnt vor 27 Jahren, dass du jetzt hier einmal sitzen würdest als Vorsitzende der Geschäftsführung?
Ich glaube, das wäre vermessen, wenn ich da mit einem Ja antworte. Das kann man meines Erachtens weder ahnen noch planen. Und genauso war das auch bei mir.
Ja.
Und ich war 27 Jahre lang täglich mit ganz großer Freude in der Heimstiftung. Ganz egal, in welchen Funktionen das war, weil das war jeden Tag erneut spannend.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil du hast ja wirklich auch sehr viele Stationen durchlaufen. Und vielleicht ist das teilweise schon die Antwort auf die zweite Frage, nämlich, was hat denn den Ausschlag gegeben? Also ich finde das gerade in der heutigen Zeit eine super interessante Frage, weil viele Menschen ja dazu tendieren, schon eher häufiger den Arbeitsort zu wechseln. Vielleicht jetzt so die letzten 5, 6, 7, 8 bis 10 Jahre noch mehr, also gerade junge Menschen, die in den Job einsteigen. Und das ist ja schon doch eine lange Zeit, man kann ja schon sagen knapp 30 Jahre in einem Unternehmen. Was hat dich immer dazu, oder was hat dich immer gehalten?
Ich glaube, das sind zwei Aspekte an Christine. Das eine ist, weil so ein Thema sich als roter Faden durchzieht. Egal in welchem Kontext ich tätig war, es ging immer um gute Pflege. Entweder als ich damals die Revision geleitet habe, war ich dafür auch zuständig, die gute Ergebnisqualität festzustellen. Später ging es dann darum, gute Rahmenbedingungen für gute Pflege zu schaffen und jetzt natürlich auch in der neuen Funktion, sich dafür auch politisch einzusetzen und stark zu machen. Also gute Pflege als roter Faden durch 27 Jahre. Und das andere ist aber, und das ist die Größe auch der evangelischen Heimstiftung, die einfach so eine Abwechslung an Aufgaben bietet, sodass immer dann, wenn ich gedacht hätte, es könnte mir langweilig werden, aber den Gedanken gab es gar nicht, deswegen so sehr im Konjunktiv auch. Also wenn ich das gedacht haben könnte, dann gab es wieder eine neue Aufgabe und es blieb erneut spannend. Mhm. Und genau diese Entwicklungsmöglichkeiten, die es auch so für jeden ganz individuell in der Heimstiftung geben kann, ich finde genau das ist so einer der Punkte, warum es zumindest mich in der Heimstiftung so lange gehalten hat.
Das ist eigentlich total interessant, gell, weil das so zwei ganz unterschiedliche Punkte sind. Das eine ist der rote Faden und das andere ist die Abwechslung.
Genau.
Also könnte man ja sagen,
beides muss es geben.
Genau, beides muss es geben. Ja. Mhm. Glaubst du, das ist auch was, klar, also ich glaube, das mit den Entwicklungsmöglichkeiten auf jeden Fall, dass das Menschen auch, wenn man jetzt ein bisschen abstrahieren, in einem Unternehmen hält, aber dass es tatsächlich auch dieser rote Faden ist, also dieses, ich bin... Wie soll ich sagen, ich arbeite für eine Sache, in unterschiedlichen Positionen vielleicht, aber ich möchte immer an dieser Sache weiterarbeiten.
Ich glaube, eine Sache allein, hätte ich behauptet, an Christine reicht nicht, sondern es braucht die, zumindest für mich, die sinnstiftende Sache. Mhm. Und das ist... in der Heimstiftung, egal an welcher Stelle gegeben. Egal, ob ich als Hausmeister in einer Einrichtung dafür zuständig bin, dass das Haus warm ist und die Heizung funktioniert und kein Bewohner frieren muss, auch wenn es draußen kalt wird. Oder ob es darum geht, hier in der Zentrale gute Pflegesätze zu verhandeln, damit nachher auch tatsächlich all die Kosten, die wir haben und der gute Tarif, den wir haben, refinanziert ist. An all diesen Stellen etwas zu tun, was einen Sinn macht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Motivator für das Bleiben auch in einem Unternehmen.
Ja.
Nur die Sache an sich, die Produktion des Autos oder was auch immer, die reicht nicht aus.
Mhm.
Und das merkt man ja auch gerade, wenn wir in die Wirtschaft insgesamt schauen.
Ja, und ich glaube, das ist auch was wir hier ganz oft auch gespiegelt bekommen von Kolleginnen und Kollegen, dass es genau das auch ist, warum sie sich entweder dazu entscheiden, hierher zu kommen oder eben auch dran zu bleiben, weil sie auch eben wirklich diesen Sinn sehen.
Mhm.
Ja. Eine Besonderheit neben dieser Sinnhaftigkeit in der evangelischen Heimstiftung, was heißt Besonderheit, aber eine Sache, die ich persönlich wirklich toll finde, ist, dass es sehr viele Frauen in Führungspositionen gibt und das gar nichts Besonderes ist, sondern dass es eigentlich die Normalität ein Stück weit ist. Ich durfte gerade vor kurzem bei einer Amtseinsetzung dabei sein, wo das auch thematisiert wurde von einer ganz jungen Kollegin und wo auch gesagt wurde, dass das in der evangelischen Heimstiftung eigentlich schon eine Tradition hat, dass Frauen in Führung sind und das jetzt nicht vielleicht wie teilweise in anderen Unternehmen was ist, was man besonders hervorheben muss, sondern dass es in der Pflege einfach sehr klar ist, dass es da immer viele starke Frauen in Führungspositionen gab. Trotzdem bist du ja jetzt im Prinzip die erste Frau an der Spitze des Unternehmens, neben der Aufsichtsratsvorsitzenden, seit der Gründerin sozusagen. Und das ist eigentlich besonders schön, weil wir die Folge jetzt ja auch kurz nach dem Weltfrauentag aufzeichnen. Eigentlich ganz passend, finde ich. Was hat das für dich persönlich für eine Bedeutung? Also ist es für dich eine besondere Relevanz oder sagst du auch so, ja, ist ja eigentlich ganz normal, muss man gar nicht drüber sprechen?
Ich glaube, da gibt es so mehrere Dimensionen, wenn ich da drauf schaue mit dir. Das eine ist, ich bin einfach stolz drauf, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, unabhängig vom Geschlecht, sich weiterentwickeln zu können, Verantwortung übernehmen zu können. Und das finde ich das Besondere. Also, dass es nicht unbedingt eine Frauenförderung geben musste, um dahin zu kommen, wo wir jetzt in der Heimstiftung sind, sondern dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass man geschlechtsunabhängig eine Entwicklung machen kann und sich einbringen kann, gesehen wird auch mit Potenzialen, die man auch fürs Unternehmen dann schöpfen darf. Also das finde ich, das macht mich besonders stolz. Dass wir das nicht betonen müssen, diese Gleichstellung. Die andere Dimension ist ja aber die, inwieweit wirklich auch die Gleichberechtigung und Gleichstellung bei uns eine Bedeutung hat. Und da glaube ich, ist es erstmal wichtig, auch die beiden Begriffe ja voneinander zu trennen, denn sie sind ja nicht das Gleiche. Die Gleichberechtigung, da geht es ja darum, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal in welchem Kontext. Dafür stehen wir genauso gerade, weil wir ja als Unternehmen sagen, wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben. Also somit setzen wir uns auch dafür ein, dass alle Menschen diese Rechte auch zugesprochen bekommen. Das andere ist die Gleichstellung. Und da geht es tatsächlich um die Gleichstellung von Menschen unterschiedlicher Geschlechter. Und das ist was, was, glaube ich, ein Unternehmen sehr bewusst machen muss und auch fördern muss. Und so erlebe ich das auch in der Heimstiftung, dass wir immer wieder auch drauf schauen, wo braucht es da vielleicht auch noch mal ein mehr und mehr Unterstützung. Mittlerweile könnte man fast sagen, es braucht im Blick auf die Gleichstellung sogar eher die Förderung von Männern in der Pflege und insbesondere auch die Förderung, dass Männer wieder einen Zugang zu dieser Branche bekommen, die absolut bereichernd ist, sowohl für den Einzelnen als auch, finde ich, immer für die Teams, wenn man da tatsächlich mit mehreren Geschlechtern zusammenarbeitet. Da ist das eine Bereicherung auch für das Miteinander im Alltag. Deswegen, wenn es um Gleichstellung geht, da glaube ich, haben wir tatsächlich noch was zu tun, aber weniger für die Perspektive der Frauen.
Das ist eigentlich interessant. Ne? Es gibt nicht so viele Branchen, auf die das wahrscheinlich zutrifft, dass man sagt, da müssen wir vielleicht ein bisschen was tun, dass die Männer da auch dabei sind.
Und das andere ist aber auch an Christine, wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass die Gleichberechtigung und die Gleichstellung in der Gesellschaft nicht nachlässt in Deutschland. Denn wenn wir gerade auch sehr, sehr viele Frauen bei uns im Unternehmen haben, dann brauchen die ja gute Rahmenbedingungen, um auch wirklich sich einbringen zu können und arbeiten zu können. Wenn da die Kinderbetreuung nachlässt, wenn da die Selbstverständlichkeit nicht voranschreitet, dass auch Männer sich in der Erziehung von Kindern genauso einsetzen und verantwortlich sind, dann wird es auch schwierig für all unsere Kolleginnen, die hier in der Heimstiftung arbeiten. Also von daher sind wir immer ein Teil auch von der gesellschaftlichen Entwicklung und deswegen dürfen wir da auch nicht müde werden, uns gesellschaftlich dafür einzusetzen, auch wenn der Handlungsbedarf innerhalb der Organisation, ich glaube, kein so gravierender ist, außer den, den wir vorher im Blick auf die Männer formuliert haben.
Eigentlich ist es ein bisschen, wenn wir so drüber sprechen, bei der Evangelischen Heimstiftung eine umgedrehte Idee im Sinne von, in vielen Branchen ist es so, man schafft gute Rahmenbedingungen, damit Frauen die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln oder eben auch zum Beispiel gewisse Karriereschritte zu machen. Und bei uns ist es immer so, eher so, wir haben viele Frauen, die auch sich wünschen, diese Karriereschritte zu machen. Wir haben dann quasi diese Verantwortung, diese Rahmenbedingungen aber auch zu haben, weil es natürlich auch eingefordert wird. Das ist ja, finde ich, nur ein Bereich, wo man sehen kann, dass die Pflegebranche wirklich auch ein Vorbild oder ein Vorreiter sein kann in gewissen Dingen. Und ich glaube, da gibt es noch mehr. Was würdest du denn sagen, ist so ein Bereich oder eine Sache, bei der wir am meisten unterschätzt werden?
Also ich glaube einmal auch im Blick auf den Inhalt unserer Arbeit. Also ganz viele Menschen assoziieren mit einem Pflegeheimträger als allererstes Stichworte wie Krankheit, Sterben und Tod. Ja, das ist auch unsere Lebensrealität in den Einrichtungen. Aber es ist nur ein kleiner Teil davon. Ein ganz großer Teil ist, den Alltag gemeinsam gestalten und täglich für schöne Momente zu sorgen, täglich dafür zu sorgen, dass ich jetzt Lebensqualität erlebe und dass es mir einfach Freude bereitet, miteinander im Alltag zu sein, egal ob die Bewohner untereinander oder die Mitarbeiter gemeinsam mit den Bewohnern. Und diese tägliche Freude, die einfach auch aus der Beziehungsarbeit entsteht, ich glaube, die wird deutlich unterschätzt, wenn ich eine Einrichtung nur von außen kenne. In dem Moment, in dem man einmal in einer, auch besonders unserer Einrichtungen ist, wird, finde ich, schon nachdem man durch die Tür tritt, diese Lebensfreude, diese Lebensqualität auch sichtbar und spürbar. Und spätestens dann wird das dann auch das, was man vorrangig wahrnimmt. Und ich glaube, das ist ja auch vorrangig unser Auftrag tatsächlich, jedem Tag mehr Leben zu geben, mehr Qualität zu geben und dann natürlich auch das Lebensende gut zu gestalten.
Ja, das ist jetzt gerade echt ein Moment, in dem es schade ist, dass wir keinen Videopodcast machen, weil es war gerade so schön, mit welcher Begeisterung du es gerade beschrieben hast, wie das ist, wenn man in so ein Pflegeheim kommt. Und ich kann das so 100% nachvollziehen, weil ich hatte ja diesen Moment auch, ich kam ja komplett von außen im Prinzip und hatte auch diese Situation, ich war da das erste Mal und war danach so, hey, das war aber so und ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das ist wirklich unglaublich. Und da ist ja vielleicht auch die Frage, wie schafft man das, das noch mehr Menschen auch zu zeigen? Weil die allermeisten haben ja die Schwierigkeit, die jetzt außerhalb der Branche sind, dass sie diesen Moment erst haben, wenn erstmalig, sagen wir mal, ein Angehöriger dann im Pflegeheim untergebracht ist und dieser Weg einfach sonst weit ist, so gesehen, mal wirklich eine Pflegeeinrichtung von ihnen zu sehen und zu sagen, ich baue da auch mal dieses Klischee in meinem Kopf ab und sehe mal, wie ist es denn wirklich?
Also ich würde jetzt sagen, Ann-Christine, das ist eher der letzte Schritt, warum ich dann mal Kontakt mit einem Pflegeheim habe, wenn tatsächlich ein Angehöriger dort auch betreut wird, versorgt wird. Was ich toll finde, und das haben wir ja schon, und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das auszubauen, Elemente wie das Sozialpraktikum von Schülern in den bestimmten Jahrgängen, sei es von der Realschule oder auch vom Gymnasium, wo die ja so eine Sozialwoche bei uns dann in der Einrichtung machen. Genauso haben wir an manchen Standorten auch eine gute Verbindung zum örtlichen Pfarrer, der dann sagt, mit meinen Konfirmanden komme ich jede Woche in einer bestimmten Anzahl, in einer bestimmten Häufigkeit dann auch in die Einrichtung und wir machen dann einen Besuchsdienst. Also so ganz niedrigschwellige Zugänge zu schaffen, schon in jungen Jahren, das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, weil man dann einfach Hemmschwellen auch reduziert, weil man dann tatsächlich spürt, was bedeutet das auch, in so einer Einrichtung zu leben und weil man an sich selbst erlebt, wie viel Freude man dadurch auch weitergeben kann, aber auch selber bekommt, wenn man in die Einrichtung geht. Und wenn das gelingt bei 13-, 14-Jährigen, dann sind es die Menschen, die nachher auch einen Zugang über das freiwillige soziale Jahr zu uns haben und sagen, auch wenn ich nachher was ganz anderes studieren will, aber dieses eine Jahr einfach auch so an persönlicher Entwicklung, an Lebenserfahrung, das will ich tatsächlich einfach mir gönnen und genau das will ich erleben in einer Pflegeeinrichtung. Ich glaube, das ist so das Nächste, wo genau das gelingen kann und was wir ja ebenso auch ausbauen, sehr aktiv mit unserem Konzept ausbauen. Ich glaube, aktuell sind es um die 150 FSJler, die wir in den Einrichtungen der Heimstiftung haben. Und diese beiden Elemente, die müssen wir stärken, dass junge Menschen diesen Bezug haben, weil dann gibt es nachher überhaupt keine Hemmung mehr. Und dann ist es auch völlig klar, dass ich, wenn ich die Zeit habe, mich auch ehrenamtlich noch in einem kleinen Umfang und sei es beim Sommerfest, beim Waffelstand in irgendeiner Weise dann auch einbringen. Mhm. Und das, glaube ich, ist aber auch unsere Aufgabe, diese Hemmschwellen so gering wie möglich zu halten, die Zugänge gut zu ermöglichen, nicht zu warten, dass die Menschen zu uns kommen, sondern gute Angebote schaffen, wo diese Begegnung niedrigschwellig möglich ist. Und das ist ja auch einer der Aufgaben von unserer gesamten Quartiersarbeit.
Ja. Das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, das ist ja auch was, was sehr gefördert wird. Ne? Also dass teilweise auch Veranstaltungen im Pflegeheim stattfinden, die auch offen sind fürs Quartier, dass da eine, ja, wie soll ich sagen, einfach dieser Zugang erleichtert wird oder der einfach ganz natürlich stattfindet, so kann man eigentlich sagen. Mhm. Und das eben auch nicht mehr dieses Besondere hat, sondern es einfach ein ganz normaler Teil des Quartiers auch ist.
So ist Pflegeheim. Es, genau. Mhm.
Und eine Sache, über die das ja auch oft passiert, sind ja zum Beispiel auch Gottesdienste, die in Einrichtungen gefeiert werden oder dass eben dann eben auch über die Kirchengemeinde sich diese Verbindungen ins Pflegeheim ergeben.
Und das führt mich sogar übrigens noch einen Schritt weiter. Ja. Am Wochenende hatte ich einen unserer Dekane getroffen, aus Ravensburg, der Kollege, der mir erzählte, ganz bewusst wollen sie jetzt Gottesdienste der Kirchengemeinde nicht mehr in der Kirche feiern, sondern im Pflegeheim. Schließlich ein ganz großer Teil ihrer Kirchengemeindemitglieder lebt ja im Pflegeheim. Also warum nicht zu ihnen kommen und dort den Gottesdienst feiern? Und ich glaube, genau solch eine Entwicklung muss sich einfach auch fortsetzen.
Mhm. Ja, also das hatte ich letztens tatsächlich auch im Gespräch mit einer Hausdirektion das Thema, dass das ja eigentlich total sinnvoll ist, ne? Weil in den Kirchen ist jetzt nicht immer super viel los. Yep. Im Pflegeheim sind viele Menschen, die da wirklich ein Interesse dran haben und auch einen Bedarf und wie schön eigentlich, wenn man das dann verbinden kann. Ja. Und das führt mich natürlich jetzt nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, aber gerade, wir sind ja auch ein diakonischer Träger, wie gesagt, wir feiern auch Gottesdienste in den Einrichtungen, es wird immer geschaut, dass da dieser Austausch auch stattfindet. Jetzt ist ja so, du hast ja selbst auch Theologie studiert, trotzdem Glaube und Kirche so gesamtgesellschaftlich verliert ja eher so ein bisschen Relevanz, beziehungsweise zumindest die aktive Kirchenzugehörigkeit nimmt ab. Das ist ja eigentlich so das, was man hauptsächlich sagen kann. Wie geht es dir damit jetzt so als auch studierte Theologin, beziehungsweise was bedeutet es aber auch für die EHS, wo die Diakonie ja schon noch ein fester Bestandteil des Profils auch ist?
Also ich glaube, die Relevanz von Kirche nimmt als Institution ab. Und das liegt meines Erachtens auch daran, weil in vielen Punkten immer wieder die Glaubwürdigkeit der Institution in Frage gestellt wird. Zuletzt ja, als es um das Thema ging, wie geht man mit sexualisierter Gewalt in der Kirche um. Also das ist so die Ebene der Institution Kirche. Das andere aber, was ich schon auch erlebe, gesamtgesellschaftlich, ist, dass die Menschen auf der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen sind. Da kann Glaube eine gute Antwort geben, aber das ist nicht zwingend mit der Institution Kirche verbunden. Meines Erachtens ist es aber verbunden mit dem Erleben von Gemeinschaft. Und da sind wir, glaube ich, beim Stichwort der Heimstiftung. Denn genau das können wir sein. Ein Ort, wo Menschen aufeinandertreffen, die Gemeinschaft erleben und das Ganze auch, je nach Person, getragen vom Geist Gottes, der einfach auch besagt, er nimmt jeden Menschen so an, wie er ist und jeder darf so sein, wie er ist. Egal, ob es der Bewohner ist, der gerade in einer schwierigen, finalen Lebensphase ist oder ob es der junge Mitarbeiter ist, der ganz begeistert gerade von seiner jungen Familie daheim ist oder ein Mensch, der einfach gerade auch selber mit Krankheiten zu kämpfen hat. All dieses, was so ein Mensch ausmacht, wenn wir das einfach annehmen und uns gegenseitig auch zeigen, du darfst so sein, wie du bist und so mag ich dich, dann glaube ich, machen wir eines ganz deutlich, nämlich was Glaube wirklich bedeutet. Und das kann die Heimstiftung mit Überzeugung tun und das will ich auch gerne in der Heimstiftung mit Überzeugung leben. Und da sind wir, glaube ich, dann auch bei so einer Vorbildfunktion, die wir als Geschäftsführung oder die auch ich in meiner Rolle als CEO habe.
Mhm. Das ist eigentlich total der schöne Gedanke, dass man sagt, es spielt auch ein bisschen ein auf diesen Gedanken, vielleicht die Menschen da abzuholen, jetzt auch bezüglich Glauben oder was kann das für die Menschen sein, wo sie eben gerade sind und zu sagen, man geht da wirklich total in den Alltag und wir zeigen einfach ganz praktisch, was bedeutet denn das, was auch jetzt zum Beispiel die Diakonie ausmacht vom Grundgedanken in dem Alltag und was kann es für dich auch tun oder was kannst du auch dafür tun.
Und auch welche Antworten kann es geben, weil in der Einrichtung gibt es im Alltag viele Fragestellungen, die Herausforderung im Miteinander in einem Team, also wie kann man in Konfliktsituationen so miteinander umgehen, dass man zu Menschen mit ganz viel Wertschätzung auch weiter umgeht, aber in der Sache vielleicht auch kritisch ist und miteinander streitet. Genauso aber gibt es ja Situationen bis hin zu diesen existenziellen Fragen, wenn es einfach ums Lebensende geht, wo ich in dem Alltag auch erleben kann, welche Antwort es für mich auch geben könnte.
Ja, es ist ein richtig schöner Ansatz, finde ich, dieses Thema Glaube so in das Jetzt zu übertragen oder vielleicht auch in auf eine Art, mit der viele was anfangen können. Auch. Das ist ja auch immer, finde ich, so ein Punkt, das auch wieder so greifbar zu machen. Was kann es für dich eigentlich bedeuten?
Und wenn es dann halt noch wirklich verbunden ist damit, dass man sowas wie Gemeinschaft auch gemeinsam erlebt und sich dann auch mit solchen Fragen immer wieder so ganz niedrigschwellig auseinandersetzt, ich glaube, dann haben wir ganz viel erreicht.
Mhm. Ja. Ich würde gerne einmal noch mal ein bisschen in diesem Gespräch in eine andere Richtung abbiegen. Und zwar, wenn wir jetzt viel über die evangelische Heimstiftung, über die Pflege, über diese Themen gesprochen. Aber natürlich soll es auch ein bisschen um dich als Person heute gehen. Und du hattest ja schon viele Jahre Leitungsfunktionen in einem Unternehmen. Das heißt, es ist für dich jetzt keine neue Rolle. Du warst ja auch schon Teil der Geschäftsführung oder Geschäftsführerin seit einigen Jahren. Natürlich ist jetzt trotzdem noch mal diese konkrete Rolle Vorsitzende der Geschäftsführung, eine neue, mit der vielleicht auch bestimmte Erwartungen nochmal einhergehen. Und vielleicht erster Teil der Frage, nimmst du das so wahr, dass andere Erwartungen auf dich zukommen oder dass die so an dich gestellt werden? Und vor allem auch, wie gehst du damit um? Also hast du dir wirklich auch so mal überlegt in dieser ganzen Jahre der Führung, was für eine Chefin, ich sage das mal in Anführungszeichen, weil es so ein Begriff ist, aber was für eine Art von Chefin möchtest du sein?
Es sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ich täte mal ein bisschen sortieren. Ich glaube, was für eine Art von Chefin ich sein will, das sollte hoffentlich sich nicht ändern in all den Jahren. Denn das ist einmal, dass ich den Anspruch habe, nahbar zu sein, dass ich den Anspruch habe, immer auch erstmal zuzuhören und dass ich den Anspruch habe, im besten Fall eine Wirksamkeit zu erzeugen. Sei es durch natürlich auch klare Vorgaben, aber sei es auch, indem ich den anderen dahin bringe, gute Entscheidungen zu treffen, die er dann nachher auch selber verantworten kann. Das ist so meine Führungsrolle auf den einzelnen Menschen bezogen. Und dann gibt es ja noch die Erwartung im Blick auf meine Rolle als Vorsitzende der Geschäftsführung. Und da hat sich natürlich was geändert. Wenn ich so zurückschaue, war es bei insbesondere den letzten beiden Funktionen, also als Geschäftsbereichsleiterin, damals ja für den Geschäftsbereich Organisation und Prozesse und dann auch als Geschäftsführerin, eher die Verantwortung, vielleicht ein bisschen vergleichbar einem Innenminister, also tatsächlich Prozesse, Abläufe, Organisationsfragen und Projekte nicht nur gut im Blick zu haben, sondern die auch aktiv voranzubringen. In der jetzigen Rolle ist es eher die Wirkung nach außen, also tatsächlich auch die Stimme der Heimstiftung nach außen zu sein. Und die Erwartung wird zu Recht auch an diese Funktion gebunden, nämlich Heimstiftung sichtbar zu machen, Heimstiftung hörbar zu machen im politischen Diskurs und Heimstiftung natürlich auch voranzubringen durch entsprechende Impulse, durch strategische Entscheidungen, die einfach auch die gute Entwicklung vom Unternehmen sichern. Und was jetzt mit der Rolle neu verbunden ist, und das hat einfach was mit der jetzigen Organisationsstruktur zu tun, wir sind ja jetzt insgesamt ein Fünferteam in der Geschäftsführung und natürlich hat da auch dann die Vorsitzende der Geschäftsführung, also ich, die Verantwortung, das hinzukriegen, dass wir mit einer Stimme sprechen, dass wir gut abgestimmt sind, dass wir voneinander wissen, aber dass auch jeder in seinem Bereich mit seiner Stärke und mit seiner Kompetenz agieren kann und die Heimstiftung voranbringen kann.
Mhm. Ja,
jetzt weiß ich nicht mehr so recht, ob die Antwort zu deinen Fragen gepasst hat, aber das kannst du noch mal sortieren.
Die hat absolut zu den Fragen gepasst. Das ist ja sehr, eigentlich schön beantwortet, so eigentlich du als Person möchtest, das verfolgst weiter die gleichen Grundwerte, sage ich mal, in deiner Führung, aber natürlich hat sich an den Erwartungen was verändert und auch an den Aufgaben teilweise. Du hattest ja auch schon deine ersten Medienauftritte in letzter Zeit, das ist ja auch nochmal eine spannende Neuerung, was jetzt so ein bisschen für dich dazugekommen ist.
Definitiv und tatsächlich, es war im ersten Moment zumindest gedanklich herausfordernd und ich habe echt gedacht, das ist wie so ein Freischwimmer machen, ohne dass man davor schwimmen gelernt hat. Danach habe ich dann gemerkt, also besonders auch nach der ersten Situation im Fernsehstudio, dass das ja total spannend ist. Also sowohl, ich sag mal, zu sehen, was für ein technischer Apparat hinter solch einer Sendung steht, als auch natürlich zu erleben, wie solch eine Sendung dann auch vorbereitet wird, wie die auch gestaltet wird während der Aufnahme. Also ich fand das mehr spannend, als dass ich angespannt gewesen wäre.
Ja,
und das ist eine gute Erfahrung gewesen, zu merken, man muss da gar nicht nervös sein. Es reicht, wenn die um einen rum für einen ziemlichen Wirbel sorgen und tatsächlich auch eine gewisse Anspannung sowieso da ist.
Ja. Aber geht es dir auch so, wenn du jetzt so Sendungen siehst im Fernsehen, also jetzt zum Beispiel vielleicht bei der Wahl am Sonntag oder so, dass du dann das ganz anders siehst, weil du weißt, was da im Hintergrund alles abgeht?
Definitiv. Und ich sehe dann irgendwelche Karten, die gehalten werden, wo Texte draufstehen oder sehe auch dann in der Pause, dass die Moderatorin zu einem Gast sagt, hallo, Sie müssen doch noch Folgendes sagen, das haben wir doch ausgemacht. Also solche Dinge nimmt man jetzt natürlich ganz anders wahr, wenn man das selber einmal live erlebt hat.
Ja, das kann ich mir voll vorstellen. Und wie ist das denn, wenn du dich dann da so im Fernsehen siehst?
Ganz schrecklich.
Aber ist er auch stolz, oder?
Ja, aber es ist tatsächlich diese Mischung aus, ich mag es kaum angucken. Mittlerweile geht es jetzt so mit etwas zeitlichem Abstand. Und dann aber insbesondere ist nicht der Stolz jetzt auf mich selber, sondern bei der einen Veranstaltung, wo ich ja sein durfte, dann zu erleben, was die anderen Gäste über die Heimstiftung gesagt haben. Das hat mich mit Stolz erfüllt. Wenn dann ein Politiker neben mir sagt, ja, Frau Eckhardt, wenn alle Einrichtungen so arbeiten würden wie die Heimstiftung, dann bräuchten wir keine Kontrollen. Dann kann ich einfach nur stolz sein auf das, was 170 Standorte der Heimstiftung leisten, damit so eine Meinung zustande kommen kann. Und das ist nichts, was ich verursacht habe, sondern was tatsächlich 11.000 Mitarbeiter tun.
Ja.
Deswegen stolz auf das, was dann tatsächlich da spürbar war, welche Begeisterung von anderen auch für die Heimstiftung da war.
Wir kommen ja in die Nähe der 90 Tage, die jetzt diese neue Geschäftsführung auch da ist und nicht nur in deiner Rolle, sondern eben auch in dem Team, wie du es gerade beschrieben hast, was ja auch viele Veränderungen mit sich bringt. Was ist da so dein, also kannst du so ein erstes Resümee ziehen oder ist es eigentlich noch viel zu früh, da was zu sagen?
Nee, es ist nicht zu früh, was zu sagen. Und das erste Resümee wäre erstmal ein ganz positives. Also wenn wir ja so unser Team anschauen, dann muss man, oder kann man das vielleicht vergleichen, ich sag mal, mit irgendeiner Band. Bei einer Band ist es ja auch so, damit die am Schluss gut klingt, muss erstmal jedes einzelne Bandmitglied sein Instrument beherrschen. Also der am Schlagzeug muss genauso gut sein wie der mit der Gitarre und wie die Stimme, die nachher singt. Also jeder muss an sich erstmal Profi sein. Das heißt aber dann ja noch lange nicht, dass die Band gut klingt. Und dieses Zusammenspiel ist wie bei einer Band, auch bei uns, das muss man üben. Da muss einer mal ein bisschen leiser sein, der andere mal ein bisschen lauter sein. Da müssen wir gemeinsam die Noten gut beherrschen, dass das am Schluss tatsächlich ein guter Klang ist und dass wir übertragen dann wieder mit einer guten Stimme auch ins Unternehmen reinsprechen und nach außen auch wirken können. Und ich finde, wie bei einer Band, wir haben uns da jetzt auf den Weg gemacht, haben regelmäßig Proben, das heißt einmal in der Woche haben wir einfach auch gemeinsam unsere Sitzungen und da stimmen wir uns ab, informieren uns über die Themen, aber lernen uns auch jedes Mal ein bisschen mehr kennen. Und obwohl wir ja zum Teil seit vielen Jahren zusammenarbeiten, ist das bisherige Kennen auf einer fachlichen Ebene. Und jetzt beginnt das Kennenlernen auch auf dieser persönlichen Ebene. Und ich glaube, dann wird am Schluss tatsächlich eine Band tatsächlich zu einer guten Band. Mhm. Also somit, ich finde, gut gestartet, gut unterwegs. Aber ich täte jetzt noch keine Aufführung im Daimler-Stadion machen wollen. Also um vielleicht bei dem Bild zu bleiben.
Ja, naja, das ist ja auch normal. Man tastet sich ja auch vorwärts. Die genau. meisten Leute treten ja nicht als erstes im Olympiastadion so auf. Das ist auch nicht genau. notwendig. Aber die stabile Fanbase ist ja auf jeden Fall schon da.
Unbedingt. Das spüren wir auch. Also tatsächlich, ich finde auch, das ist wichtig zu wissen, welchen Rückhalt man hat als neues Führungsteam im Unternehmen, wie da auch immer wieder die Feedbacks sind und wie positiv die auch sind. Aber auch, und das gehört genauso dazu, dass es auch konstruktiv kritische Rückmeldungen gibt, die wir dann auch gerne aufgreifen. Und so sind wir ja gerade einfach auch dabei, zu überlegen, wie sind dann zukünftig so Besprechungsformate wie die ZLK oder die RDK, wie sollten die sich jetzt auch verändern, dass sie zu unserer Struktur gut passen, aber auch zu den Erwartungen derer, die dann in solchen Gremien drin sind.
Du hast jetzt gerade schon beschrieben, dass sich da, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, dass sich Dinge auch sortieren und es ist ja auch nicht so, wenn jetzt an einem Tag quasi ein neues Führungsteam startet, wobei die Personen ja auch schon lange im Unternehmen sind, dass dann sich alles verändert so, sondern ein Stück weit laufen die Prozesse ja auch weiter und das ist ja auch gut so, dass man dann nicht sagen muss so, okay, ab heute müssen wir jetzt alles anders machen. Trotzdem, glaube ich, setzt man ja so seine Schwerpunkte oder hat zumindest seine Ideen, Schwerpunkte zu setzen und da ist es, glaube ich, natürlich schon spannend zu hören nochmal, ob du auch da jetzt schon so einen kleinen Einblick geben kannst, ob es da schon Schwerpunkte gibt, die du und ihr da seht.
Ich hätte jetzt gesagt, Einblicke haben wir auch schon gegeben und können die deswegen auch in dem Podcast jetzt miteinander noch anschauen. Und das sind, glaube ich, insbesondere drei Themen, die wir da nennen können. Das eine ist, die Heimstiftung steht ja seit längerer Zeit auch politisch schon für die sektorenfreie Pflege, also den Abbau der Sektoren ambulant, stationär und teilstationär und eine Durchlässigkeit all dieser Leistungen immer im Blick darauf, was braucht der Mensch und nicht was liegt von der Versicherung und vom Leistungsrecht in welcher Schublade. Und dieser Weg hin zu einer sektorenfreien Pflege, der wird uns sehr intensiv jetzt beschäftigen, dieses Jahr und die nächsten 1-2 Jahre, weil das eine ist natürlich, dafür zu sorgen, auch auf politischer Ebene, dass diese sektorenfreie Pflege immer weiter auch voranschreitet. Das andere ist aber, dass wir natürlich unsere Organisation drauf einstellen wollen und damit verbunden auch die Haltung von allen, die in der Organisation arbeiten. Das zweite Thema ist dann das gesamte Thema, dass wir, ich sag mal, die Chancen, die in Digitalisierung, die in KI und die in Automatisierung stecken, dass wir diese Chancen deutlich strukturierter und stringenter nutzen wollen, aber auch nutzen müssen. Und das heißt erstmal, dass wir so auch als Unternehmen, ich sag mal, so ein Digital Mindset brauchen, eine positive Haltung dieser Technik gegenüber und nicht nur die positive Haltung, sondern auch die Bereitschaft, wenn ich einen Prozess anschaue, erstmal zu fragen, kann der besser werden durch Technik? Und genau das wollen wir jetzt ebenso auch gemeinsam dann mit dem gesamten Leitungsteam in der Heimstiftung dann auch strukturiert gehen. Und das Dritte hat mit dem Leitungsteam dann auch zu tun. Wir fünf in der Geschäftsführung können nur dann eine Stärke und eine Wirksamkeit entwickeln, wenn auch dieses Leitungsteam, also die Menschen, die zur LEK zählen, das sind die Regionaldirektionen, die Hausdirektionen und hier die Referatsleitungen, wenn diese Menschen auch ihre Verantwortung wahrnehmen auf ihrer jeweiligen Ebene und wenn sie sagen, ja, ich nehme den Ball auf und versuche den Ball mit Begeisterung, mit Motivation auch weiter zu spielen, sodass dann eine Wirksamkeit an jedem Standort entstehen kann. Und genau das, diese Stärkung von dem Leitungsteam, haben wir jetzt ja auch im Blick, zum Beispiel bei unserem Agenda-Projekt Gute Führung leben, wo wir sagen, das ist ein ganz großes Anliegen von uns allen.
Das sind ja teilweise, also erstmal viele, viele Punkte und eigentlich auch toll, dass das jetzt schon so benannt werden kann, zumindest erstmal diese drei Schwerpunktthemen. Und da sind ja manche von, die sind sehr stark von innen auch steuerbar. Nicht alles ist ja immer nur von uns steuerbar, sondern manches braucht ja auch politische Rahmenbedingungen oder kann zumindest angestoßen werden, aber dann in der Umsetzung braucht es vielleicht auch noch politische Rahmenbedingungen, die das stützen. Da ist ja ein Thema zum Beispiel eben auch diese Sektorenfreiheit, die da vielleicht auch noch ein bisschen eine politische Ausrichtung braucht. Jetzt konntest du ja vor kurzem mit der Bundesgesundheitsministerin persönlich sprechen, mit Nina Wagen, und dich mit ihr austauschen. Davon haben wir auch in der letzten Podcast-Folge kurz erzählt. Und da interessiert mich jetzt natürlich auch noch mal deine Perspektive drauf. Wie hast du das erlebt? Hat dich das jetzt hoffnungsvoll gestimmt? Es war ja ein sehr offenes Gespräch. Wie ging es dir damit?
Also zum einen fand ich es toll und auch einfach wertschätzend unserer Arbeit als Heimstiftung gegenüber, dass sie sich ja wirklich 1,5 Stunden Zeit genommen hat. Und für ihre persönliche Referentin war es, glaube ich, herausfordernd. Sie hat ja den Zeitplan gerissen. aber das, was damit für mich auch sichtbar wurde und auch im Gespräch so spürbar wurde, ist so ein wirklich ehrliches Interesse an unserer Perspektive. Das ist durch ihre Nachfragen deutlich geworden, aber es ist auch deutlich geworden, dass sie im Nachgang des Gesprächs um weiterführende Informationen gebeten hat. Und auch gestern gab es da erneut nochmal einen Austausch, dieses Mal im Bereich der ambulanten Pflege. Und das ist einfach toll, wenn man dann auch merkt, das war nicht ein Pflichttermin, sondern da gab es tatsächlich auch ein persönliches Interesse, das natürlich fachlich begründet ist in ihrer Verantwortung. Das andere ist, ich habe sie aber auch als sehr abwägend erlebt. Und da merkt man natürlich schon auch die Rolle von solch einer Gesundheitsministerin, die natürlich die unterschiedlichsten Parteiinteressen und politischen Interessen im Blick haben muss und dementsprechend sich in solch einem Fachgespräch auch schwer tut, eine persönliche Position zu beziehen und zu sagen, ja, das finde ich auch. Sondern das war ja dann eher immer eine Antwort mit, ja, das ist wichtig und das ist interessant, aber das Wort ich finde oder ich bin der Meinung, ich glaube, das kam in den 1,5 Stunden nicht vor. Aber das liegt vielleicht wirklich in der Rolle und in der Sache begründet. Und jetzt hast du gefragt, wie hoffnungsvoll hat mich dieses Gespräch gestimmt. Also es hat mich insofern schon mal hoffnungsvoll gestimmt, weil ich glaube, es ist dann immer möglich, etwas zu bewegen, wenn man erstmal einen Bezug auch zu dem Menschen herstellen kann, der die Verantwortung für eine Entwicklung trägt. Und diesen persönlichen Bezug zwischen Frau Warken und mir, ich glaube, der konnte hergestellt werden. Und das ist schon mal der allererste Schritt, um dann mit einer größeren Nähe und auch mit einer größeren Geschwindigkeit weiterhin im Gespräch zu bleiben. Deswegen, ich sage mal jetzt auf meine Rolle bezogen, hoffnungsvoll, im Blick auf die politischen Entwicklungen insgesamt, bin ich eher hoffnungsstur. Ich glaube, der Begriff passt da besser wie hoffnungsvoll. Die Hoffnung mag ich da wirklich in keiner Weise aufgeben, denn ich erlebe, dass auch wirklich auf politischer Ebene gerungen wird um jetzt gute Lösungen. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich eine, die nicht meinen eigenen Erwartungen entspricht. Und je häufiger es jetzt auch in diesem Jahr Wahlen gibt auf der Ebene von den Bundesländern, umso mehr werden wir erleben, dass es da immer wieder auch stockt in der Entscheidungsfindung, weil man sich halt überlegt, welche Konsequenz hat heute die Entscheidung auf die Wahl in 14 Tagen. Und diese Gemengelage, die macht mich unzufrieden, weil ich erlebe einfach, dass es da nicht so den Mut gibt von Politik, dass sie so über die nächsten Wahltermine hinaus auch Entscheidungen treffen. Ich erlebe auch, dass nicht immer der Weitblick da ist, dass ihnen klar ist, welche Konsequenz es hat, wenn sie eine Entscheidung treffen, was das an einer anderen Stelle auslöst. Also allein diese unsägliche Diskussion über die Abschaffung des Pflegegrad 1, was jetzt da zurückgenommen wurde, aber was natürlich eine Verunsicherung und eine für mich auch nachvollziehbare Empörung bei vielen pflegenden Angehörigen ausgelöst hat. Und dann neben mangelndem Mut, mangelndem Weitblick, finde ich auch, hat Politik noch immer nicht das Vertrauen in uns als Profis. Also das merkt man einfach, dass jede neue Regelung obendrauf gesetzt wird, statt dass alte Regelungen konsequent abgeschafft werden. Und dieses mehr Vertrauen würden wir halt einfach merken, wenn Kontrollen und Regularien deutlich zurückgehen würden.
Aber dennoch ist es ja schön, dass du weiterhin sagst, du bist der Hoffnung stur, dass da auch sich was weiterentwickelt in manchen Bereichen. Gibt es ja auch so Möglichkeiten. Natürlich wird sich zeigen, wie weit das wirklich dann auch passiert. Aber um es natürlich noch positiv abzuschließen, wir sind ja so hoffnungsstur, dass wir denken, diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich Jena Waken erreichen. Und da haben wir ja jetzt nochmal die einmalige Chance, nochmal einen Wunsch zu platzieren, der wirklich, glaube ich, schwer zu formulieren ist, Elke. Aber wenn du einen Wunsch frei hättest, so richtig gute Fee-mäßig, welche Veränderung in der Pflege jetzt sofort umgesetzt sein könnte. Also die ist quasi, wenn wir aus diesem Gespräch rausgehen, hat es Nina Waken schon erledigt. Nee, wir gehen mal weg von Nina Waken. Wir formulieren es allgemeiner, das liegt ja nicht nur an einer Person. Welche wäre es?
Ich glaube, die größte Wirkung hätte eine auskömmliche Finanzierung. Und das heißt einfach das Stichwort Begrenzung der Eigenanteile, dass Pflege finanzierbar bleibt für alle Menschen. Denn es werden immer mehr Menschen, die Pflege brauchen.
Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und das ist ja auch genau das, was dann wieder den Bogen schließt, so ganz am Anfang. Es geht immer um die gute Pflege und dass die ermöglicht wird und dass die für alle zugänglich ist und dass die das Bestmögliche für alle schafft.
Und wir hatten ja, um bei Nina Waken noch mal kurz zu bleiben, ihr am Schluss auch unser Buch gegeben, Lösungsfinderisch und hoffnungsstur. Und ich glaube, genau das bleibe auch ich im Blick auf die politischen Entwicklungen. Und dann tragen wir unser Teil dazu bei, dass da auch eine gute Lösung am Schluss zustande kommt.
Auf jeden Fall. Elke, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, da sind sehr viele interessante und auch schöne Gedanken dabei und auch die Möglichkeit, einfach auch dich sowohl als Person, als Führungsperson, als Pflegemensch, nenne ich es mal, noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Und es war richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
Ich danke dir für das Gespräch, für dein Interesse und für das Miteinander jetzt. Ich glaube, eine Stunde war es, oder?
Knapp, ja.
Toll. Wir hätten, glaube ich, noch weitermachen
können. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch mal eine Folge.